Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Was geht ab? Hier sind wir wieder bei Russenhocke. Heute geht's um autoritäre Persönlichkeiten, wie die ticken und was sie ausmacht und vor allem, wie sie sich in der Politik durchsetzen. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Sie. Guten Tag, Herr Miller.
Guten Tag, Frau Miller.
Oh mein Gott.
Ja.
Na, was geht so?
Ja, ich habe mich so ein bisschen durch autoritäre Charaktere durchgewühlt.
Okay.
Und eigentlich unnötig. Ich hätte auch einfach meinen Vater 2 Tage dokumentieren können. Das hätte vollkommen ausgereicht.
Ja, aber es ist erstmal eine blöde Frage. Waren deine Eltern für dich, klar, wenn du ganz klein bist du ja super auf deine Eltern angewiesen, aber hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass deine Eltern diese autoritäre Rolle verloren haben?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Kannst du ausmachen, woran das lag?
Zum einen, ich habe Schwachstellen angefangen bei denen zu entdecken und dadurch erkannt, dass sie gar nicht so stark sind, wie sie es mir verkauft haben. Yeah. Und sie haben sich ja über diese Stärke oder über diese Macht, die sie über mich haben, definiert. Zumindest mir gegenüber haben sie sich so definiert. Und als ich gemerkt habe, ey, ihr labert nur Scheiße, dann fing an, diese Autorität in meinen Augen zu bröseln.
Das ist eigentlich das Vertrauen, das dann gebröckelt ist, ne? Ich glaube, weil als Kind haben wir ja dieses gewisse Urvertrauen. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Du wirst ja hier auf die Welt geschmissen, ja? Kommst da, sitzt auf deinem gemütlichen Wölkchen und kommst dann hier runter und bist auf einmal auf der Erde und hast ja niemanden, auf den du vertrauen kannst. So, dann nehme ich mal die zwei hier, die schon da sind. So. Und dann glaube ich, je mehr du anfängst, klingt jetzt doof, aber je mehr du anfängst, wirklich eigenständiges Denken zu entwickeln, deine eigenen moralischen Vorstellungen hast, schon als Kleinkind deine Grenzen ausgetestet hast und sowas, dann fängst du auch an, langsam das Verhalten deiner Eltern zu beurteilen. Oder du beobachtest zum Beispiel, dass Eltern, wenn sie dir etwas sagen oder versprechen, das nicht einhalten. Das heißt, du erkennst gewisse Muster, die bei dir Missvertrauen hervorrufen. Ich glaube, das ist es. Also ich glaube, das ist ja generell so ein Prozess, den Kinder oder der diesen Loslösungsprozess von Kindern bei den Eltern beschreibt, ne? Dass das eigentlich, und damit haben ja auch Eltern zu kämpfen, dass das ein Autoritätsverlust ist, die haben nichts mehr zu sagen bei den Kindern, so ungefähr.
Ja, kommt hin, wobei Vertrauen bei mir, ich das anders definiert habe als du jetzt. Ich habe zum Beispiel darauf vertraut, dass wenn ich bestimmte Dinge tue, mein Vater mir eine schmiert. Das war so dieses Urvertrauen, mit dem ich auf die Welt gekommen bin.
Anderes. Nein, guck mal. Oh Gott.
Ist gut, gell?
Ist gut, dass wir in Therapie gehen. Yeah. Nein, es ist ja, nee, das Vertrauen, das ich meine, ist ja nicht, dass du auf eine gewisse Reaktion von denen vertraust, weil du es so kennst, sondern dieses Vertrauen, dass deine Mutter dich füttert, dass dein Vater dich beschützt, also solche Dinge. Ne? Du hast ja ein gewisses Urvertrauen in deine Eltern. Das sind ja die Ersten, die auf dich aufpassen, die in deren Schoß du quasi geworfen
wirst. Das ist wahr, das stimmt.
Das Vertrauen meinte ich damit.
Ja, das ist ja Autorität, das ist ja, Frage ist, was ist für dich eine Autorität?
Ich habe mal versucht, das so ein bisschen für mich herauszufinden. Ich glaube, dass die Definition sich sehr stark verändert hat, vor allem so in den letzten paar hundert Jahren. Wenn man das jetzt mal nicht nur politisch betrachtet, sondern auch im sozialen Umfeld, im familiären Umfeld, dann sind ja autoritäre Personen für mich bisher immer diejenigen gewesen, die vor denen ich besonders Respekt hatte, weil sie zum Beispiel in einem gewissen Bereich ein besonderes Wissen oder eine Ahnung oder sowas vorweisen konnten. Das heißt, ich konnte denen auch hier vertrauen. Mhm. Ich wusste, dass die schon etwas wissen und mich vielleicht vor etwas schützen können, was ich noch nicht weiß oder noch nicht erfahren habe. Das erfahren wir ja auch in der Jugend zum Beispiel bei Lehrern oder sowas.
Ja.
Und für mich ist auch trotzdem noch der Unterschied, ich finde es ganz, ganz unterschiedlich, wie die Autorität sich bei Männern und bei Frauen ausprägt. Ich glaube, dass das sich mittlerweile immer mehr vermischt, dass es gar nicht mehr so eine klare Trennlinie dazwischen gibt. Und ich würde auch gar nicht mehr sagen, dass es männliche, also dass nur Männer männliche Autorität vorweisen und Frauen nur weibliche Autorität.
Nö, glaube ich auch nicht.
Ja, ich glaube, dass sich das immer mehr vermischt, aber zum Beispiel war für mich auch die Fürsorge meiner Mutter, hat sie für mich zur Autorität gemacht. Mhm. Das heißt, das wäre zum Beispiel eine weibliche Form der Autorität, ist die Fürsorge, das Füttern, das Nähren. Da ist auch wieder ein Vertrauen da, hier bekomme ich als Kind mein Essen. Das ist jemand, der stets dafür sorgt, dass ich genährt werde. Das heißt, diese Fürsorge hat sie für mich auch zu einer autoritären Person gemacht.
Krass.
Aber prinzipiell würde ich sagen, das sind Personen, die mir in Erfahrung und in Wissen überlegen sind und die auch gleichzeitig aber wohlwollend sind, also auch möchten, dass es mir gut geht. Ich muss denen ja vertrauen, besteht nicht nur darin, dass ich denen sage, okay, die haben ja die Erfahrung, da muss ich denen vertrauen. Es muss ja auch eine vertrauenswürdige Person sein und ich muss das Gefühl haben, sie missbraucht mich nicht.
Mhm.
So. Das würde ich jetzt mal so spontan sagen.
Ja,
du hast jetzt bestimmt was ganz Schlaues, was viel toller klingt als meins.
Nein. Ich habe das Gleiche, aber ich habe es aufgeteilt in positive und negative Autorität. Was du mir gerade erzählt hast, war positive Autorität.
Ja.
So, und ich habe mich bei der negativen ausgetobt. Aha. Also negative Autorität, das pure Extrem ist dann ein Diktator.
Mhm.
So zum Beispiel. So, Autorität ist ja quasi, wie du gesagt hast, ich bin dir in etwas überlegen, in einem Bereich, von dem du lernen willst. Das heißt, keine Ahnung, Klempner ist jetzt für mich keine Autorität. Ich habe keinen Plan von diesem Job, aber ich will auch nichts lernen. Insofern ist er keine Autorität für mich.
Ah, okay, das heißt, man muss auch mit einbeziehen, dass die Person, wie nennen wir eigentlich den Gegenpart zur Autorität? Wenn ich jemandem in etwas...
Sklave.
Nein, das ist ja schon ein bisschen zu extrem. Ein Unterlegener. Untergebener.
Kann man sagen.
Unterlegener.
Ja.
Wir nennen es mal einfach jetzt mal für diesen Podcast-Folge, nennen wir es einfach mal ein Unterlegener. Also
nennen wir ihn Schüler.
Ein Unterlegener.
Unterlegener.
Also ich bin ja auch einem, wen hast du jetzt genau, welche Berufsgruppe?
Diktator.
Nein. Berufsgruppe. Nein. Das
Klar.
sind Mechaniker oder
Ach
was?
Ach so, genau. Klempner.
Mama, ich will später mal Diktator werden.
Ey, wer nicht? Welcher Junge will das nicht?
Das ist doch keine Berufsgruppe. Wie kommst du da?
Wieso nicht? Wenn du Jobcenter gehst, ja, was haben sie die letzten 20 Jahre gemacht? War Diktator.
Oh Gott. Okay. Nein, ich meinte eigentlich den Klempner, aber danke.
Why not?
Aber das heißt, man muss ja dann auch voraussetzen, ich nehme jetzt mal einen Automechaniker. Gut.
Okay.
Ich kenne mich jetzt auch nicht mit den ganzen Strukturen in einem Automotor aus. Und wenn da das Lämpchen leuchtet, was das hier, ich weiß, wenn meine Motorleuchte blinkt, aber ne, ich weiß nicht, wie ich dann vorgehen soll. Ich könnte das nicht reparieren oder weiß nicht, wo ich danach gucken soll. Deswegen gehe ich zu einem Automechaniker. Mhm. Aber dass ich ihn als autoritäre Person wahrnehme, also quasi sein Unterlegener bin oder seine Unterlegene, muss ja auch voraussetzen, dass ich mich für den Bereich interessiere und in dem Bereich auch wachsen möchte.
Ja.
Weil im Endeffekt sind die anderen Sachen ja vorausgesetzt. Ich vertraue mir auch mein Auto und sowas.
Frage ist, bist du die Autorität, weil du ihn bezahlst?
Nein, ich bin ja auf ihn angewiesen.
Aber er auch auf dich?
Nö, könnte ja auch eine andere Person, einen anderen Kunden nehmen.
Ja, aber wenn er bei allen so denkt wie jetzt bei dir, dann hat er niemanden mehr.
Ja, das ist, glaube ich, ein schwieriges Verhältnis, dieses generell Kunde und Geschäft oder sowas.
Das ist wechselseitig.
Ich glaube auch, dass es wechselseitig ist.
Okay, dann schweifen wir mal nicht ab.
Doch, ich will jetzt.
Du willst abschweifen?
Nein.
Okay. Erzähl. Okay, also, die negative Autorität ist immer ein sadomasochistischer Charakter.
Ah.
Das heißt, er will anderen wehtun, sie unterwerfen, sie niedermachen, aber gleichzeitig sehnt er sich selber,
niedergemacht zu werden.
Genau, okay. Genau. Mhm. Das ist, erlebst du oft, dass irgendwelche CEOs, habe ich schon immer wieder gehört, von Kumpels, die da ehemalige Pornodarsteller und so, die erzählen, CEOs bucken Mädels, damit sie verprügelt werden.
Ja.
Überwiegend. Ja. Ja, ist krass. Die wollen auch, das ist für sie Entspannung. Und was du vorhin gesagt hast, ist ja die positive Autorität. Das ist so Lehrer, Schüler. Und der Lehrer freut sich, wenn der Schüler immer besser wird. Und je besser der Schüler wird, desto mehr ähnelt er der Autorität, also dem Lehrer. Ja. Und je mehr er seinem Lehrer ähnelt, desto mehr schwindet die Autorität des Lehrers.
Aha,
okay. Das heißt, wenn du mir etwas beibringst und ich komme immer mehr auf dein Niveau, wirst du immer weniger zur Autorität für mich. Und das ist eine positive Autorität.
Aber da habe ich jetzt eine Frage, weil nicht, wenn ich mich auch an meine Schulzeit erinnere, es gab Lehrer, die bei vielen von uns oder die für viele von uns wirklich eine autoritäre Rolle gespielt haben. Vor denen hatten wir auch teilweise Angst so ein bisschen.
Mhm.
Und das waren auch Lehrer, die man ungern enttäuschen wollte. Man wollte noch irgendwie zeigen, so, wir machen das als Klasse gut und irgendwie bei der nächsten Mathearbeit werden wir nicht mehr so einen scheiß Klassenschnitt haben und sowas. Also Gymnasiumproblem.
Ja, ohne Scheiß. Bei uns war das so, fuck you, Alter. Und dann habe ich halt eine 4.
Nein, es gibt ja auch, du hattest bestimmt trotzdem auch Lehrer, die du irgendwie bewundert hast, vor denen du großen Respekt hattest, ja, die du auch
Trainer,
vertraut hast.
Klar doch.
Genau, aber es gab trotzdem andere in der Truppe, die nicht so gesehen haben.
Mhm.
Es ist ja nicht so, eine Person, also nur weil eine Person für dich autoritär ist, heißt es nicht, dass sie für alle autoritär
natürlich
ist. Das heißt, ein Lehrer, zum Beispiel der Mathelehrer, kann sein, dass im Kurs von 20 Schülern den 10 total toll finden, sagen, ey, von dem lerne ich so gerne was, ich möchte auch unbedingt gute Noten bei ihm schreiben und ich will bei dem nicht negativ auffallen, sondern ich streng mich an und benehme mich. Und die anderen 10 können den trotzdem scheiße finden und sagen, es ist mir völlig egal.
Ja, natürlich, es geht ja immer um das Verhältnis, das du zu dem Schüler hast.
Ja.
Wenn der Schüler, und dazu komme ich auch noch, es gibt ja auch in der negativen Autorität natürlich negative Schüler, die auch durch negative Autoritäten großgezogen wurden, dazu komme ich noch, und die wollen
ständig wiedererkennen quasi da in dem...
Die trotzen. Die wollen immer die Autorität bekämpfen. Das sind Rebellen. Genau.
Ja.
Natürlich kann man auch positive und negative kombinieren. Das heißt, ein Lehrer kann kommen oder ein Trainer und der kann positiv für dich sein, er baut dich auf und wenn er merkt, seine Autorität schwindet, dann wird er plötzlich zu einer Arschgeige, wahrscheinlich, weil er Angst hat, dich zu verlieren.
Das ist ein bisschen auch wie so ein Tauziehen, ne?
Ja. Emotionales genau, Tauziehen. Ist ja dann ein neues Rollenbild, das entsteht und da entsteht ja immer ein Tauziehen, wenn dein Ich sich verändert.
Ja, es ist interessant, weil ich habe auch für mich kapiert, dass eine autoritäre Beziehung ja eigentlich erst dann entstehen kann, wenn, also es, wenn man das quasi so schaubildlich veranschaut.
Ist okay.
Veranschaulich, mehr ist es spät schon, aber
ja.
Langes Wochenende.
18 Uhr, sehr spät.
Ich sag, pst.
Granny.
Wir haben das am Samstag um 2 Uhr morgens aufgenommen.
Ja.
Noch mit Zeitumstellung. Es muss doch keiner wissen, dass wir das jetzt kurz vor Hochladen.
Ja, stimmt. Ich bin in China, hier ist 14 Uhr. Wir machen das über Zoom.
Übertreib doch gleich. Mein Gott. Nein, wenn man das in einem Bild veranschaulichen möchte, dann hast du ja im Prinzip eine Gerade, die schräg nach unten verläuft. Das heißt, links oben hast du die autoritäre Person und es ist eine Ebene, die quasi schräg runter verläuft und unten steht der unterliegende, untergebene, wie auch immer wir den jetzt genannt haben. Und
das
heißt im Prinzip,
der Schüler.
Genau, das heißt, der Schüler muss dem ja in mehrererlei Hinsicht untergeben sein oder dem nicht, ihm nicht gewachsen sein.
Zumindest
oder
in dem Bereich,
in dem
von dem
gewissen
er
Bereich.
Von ihm lernen
genau.
muss.
Und der die Autoritätsperson muss ja einen gewissen Vorsprung haben.
Ja, überlegen muss er ihm sogar sein.
Überlegen sein, genau. Aber es ist ja ein gewisser Vorsprung vorhanden.
Ja.
Sei es durch Wissen, sei es durch Erfahrung, wie auch immer. Aber dann kommt ja, das reicht ja nicht. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Dazu muss ja hinkommen, und das ist das, was du gerade gesagt hast, nur im Kern formuliert, dazu kommt ja noch, dass beide ihre Rollen überhaupt erstmal akzeptieren müssen.
Ja.
Weil wenn einer das nicht macht, wie du nämlich sagst, ne, wenn der Schüler über den hinaus wächst und man will sich trotzdem in diese anderen Rollen quetschen oder du hast da irgendjemanden, ne, man kann ja das Beispiel nehmen, in irgendeinem Unternehmen, da ist jetzt der Chef und da kommt ein Typ rein, der keine Ahnung, der Chef will jetzt unbedingt den neuen Mitarbeiter einweisen, sagt, das ist jetzt mein neuer Schüler, ich bin deine Autoritätsperson, guck mich an, ich bin geil, ich habe Geld, mir gehört das Unternehmen.
Krass, so ticken diese,
ja genau, so ticken Chefs, immer. Okay. So ticken die überall. So. Krass. Ich glaube nicht, ich habe Erfahrung.
Ja, ja, danke, also, danke, danke dafür.
Aber dieser neue Angestellte ist jetzt einer, der vielleicht diesen Job nur als vorübergehend sieht oder der jetzt sagt, ich will jetzt nicht großartig mehr lernen, und der sieht diesen Chef nicht mehr als Autoritätsperson an. Das kann richtig zu Problemen führen, unter anderem auch, dass der Typ dann wieder gekündigt
wird. Ja, wenn der Chef spürt, dass du nur auf Durchreise bist, dann wankt das Gebilde.
Genau, weil auch da ist sicherlich der Chef dem Angestellten vielleicht in mancherlei Hinsicht überlegen, weil er das Unternehmen gegründet hat. Er hat das vielleicht von der Familie, von den Großeltern irgendwie weitergereicht bekommen und hat super viel Erfahrung, hat super viel Wissen. Aber wenn der andere Typ halt keinen Bock hat, diese Rolle anzunehmen, dann entsteht auch keine Autoritätsbeziehung.
Ja. Okay.
Das Wort zum Sonntag.
Das, okay.
Thank you for coming to my TED Talk.
Na, sehr gerne. Gehen wir auf negative Autoritäten über.
Zum fünften Mal. Ich habe mich heute mit negativen Autoritäten.
Ja.
Wir reden jetzt.
Ja, ich fühle mich so ignoriert.
Oh, no, bitte. Bitte.
Also, eine negative Autorität.
Ja, ja, ja.
Womit ich mich auseinandergesetzt habe, falls ich das noch nicht erwähnt habe.
Ich glaube noch nicht, sag's nochmal. Mit was hast du dich auseinandergesetzt?
Jetzt weiß ich es nicht mehr.
Ich glaube.
Neutrale Autorität.
Ich glaube, es war negativ.
Krass.
Negative Autorität.
Okay. Also,
leg los.
Das
ich würde so gerne hören, was du rausgefunden hast,
weiß,
Herr
Baby,
Miller.
Ich weiß, Baby. Jetzt kommt Mansplaining vom Feinsten.
Oh, please do it.
So, also, das ist ein erzwungenes Verhältnis. So wie Sklavenhalter und Sklave, Chef und Arbeiter, Eltern und Kind. Es ist nicht freiwillig. Es kann schön laufen, aber überwiegend läuft das.
Aber für wen schön?
Für beide kann es gut laufen. Je nachdem.
Auch eine erzwungene.
Naja, Eltern und Kind, Lehrer und Schüler, klar, du kommst ja da nicht raus. Du wirst, egal wie viel du rebellierst, du wirst nicht als Schüler über deinem Lehrer stehen können.
Ja, außer du entfliehst der Situation.
Ja, und dann hast du einen anderen Lehrer. Du musst ja zur Schule. Du wirst ja reingepfercht, auch mit den Eltern genauso.
Ja.
Du kommst da nicht raus. Es kann nice laufen, aber es kann beschissen laufen, es kann gemischt laufen. So, wir nehmen einfach das Toxischste an Autorität, was da ist, und dann kann jeder gucken, ob er sich oder seine Eltern oder seinen Boss darin sieht.
Okay.
Also negative Autorität, positive ist aufgebaut auf Dankbarkeit und Bewunderung und so weiter.
Die Vertrauen, Respekt, sowas.
Genau, und die negative ist aufgebaut auf Ausbeutung. Je mehr ich aus dem, wie hast du ihn genannt, Unterlegener?
Ja,
Unterlegenen, je mehr ich aus ihm raushole, desto besser geht's mir und desto beschissener geht's ihm.
Okay, das heißt, es ist eine Autoritätsperson, die ist nicht auf das Wohlergehen des anderen oder der Gemeinschaft, kann ja auch eine Autoritätsperson für eine Gruppe sein.
Genau.
Das heißt, er ist nur auf sein eigenes Wohl aus.
Ganz genau.
Okay.
Ganz genau. Und bei einer positiven Autorität ist, je besser es dir geht, desto besser geht's mir. Je besser es mir geht, desto besser geht's dir.
Also ist da auch, muss da auch ein gewisser Grad an Egoismus mit reinspielen? Oder ist sogar, sie sind ja wahrscheinlich sogar schon egozentrisch.
Beim Positiven?
Nein, beim Negativen.
Definitiv Egoismus.
Ja.
Du bist ja wirklich, du bist wie ein Blutegel, du bist ein Schmarotzer, halt, so kann man sagen. Und quasi mein Vorteil ist dein Nachteil, so gesehen.
Ja, ja.
Und wenn ich dich ausbeute, vergrößert sich die Kluft zwischen Lehrer und Schüler.
Ja.
Bei einer positiven Autorität verkleinert sich die Kluft, je mehr sie voneinander lernen.
Also das heißt, ein guter Lehrer oder ein guter Mentor würde seinen Schüler so weit hinführen, dass er ihn irgendwann überholt und ihn dann wohlwollend gehen lassen, sagen Danke und vielleicht sogar von ihm sogar noch lernen.
Ganz genau. So. Und der entweder das oder er sagt, ich kenne da einen Trainer, der kann dir mehr beibringen. Aber ja, ein super Lehrer, der kann wieder zum Schüler werden. Habe ich noch nie erlebt, soll es aber geben. So, und das Interessante jetzt dabei ist, bei negativer Autorität ist es so, dass der Unterlegene seiner Autorität gegenüber immer Hass empfindet. Ich meine, du wirst gedemütigt, du wirst ausgebeutet, du wirst ausgelaugt. Weißt du, was ich meine?
Aber dann ist es ja echt also sehr verbreitet in der Arbeitswelt.
Genau,
ne?
Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant.
Ja.
Um zu überleben in dieser Hierarchie, wird der Hass verdrängt und durch blinde Bewunderung ersetzt. Deswegen siehst du viele Kids oder Erwachsene, die ihre Eltern bewundern, obwohl es Wichser sind. Das ist, weil die sagen, nein, meine Eltern sind die Größten, das sind die Besten und so weiter. Aber die wurden so unterdrückt, die haben all den Hass und den Frust ersetzt durch Bewunderung. Okay? Und quasi, wenn er so ein toller Mensch ist, brauche ich mich nicht zu schämen, wenn ich ihm gehorche.
Mhm.
Und quasi, ich kann ihm nicht gleichkommen, weil er so viel stärker und so viel klüger und so viel besser ist als ich. Also quasi, du fängst an, deinen Autoritätscharakter zu überschätzen. Du vergötterst ihn.
Ja.
Genau. Und die einzig wahre Freiheit besteht darin, die äußere Autorität durch die innere Autorität zu ersetzen. So zum Beispiel funktioniert unsere, ja, ich will nicht sagen nicht nur die Demokratie, aber zum Beispiel die Loslösung von der Eltern wird ersetzt durch dein Gewissen, deine Vernunft, deinen Willen. Du hörst auf die innere Stimme.
Also wirst du quasi deine eigene Autorität.
Ganz genau. Ja. So, das bedeutet absolute Heilung. Das ist die absolute Freiheit, wenn du äußere Autoritäten durch die innere ersetzt. Und die innere ist Gewissen, Vernunft und Willen. Und dann gibt's jetzt auch die unsichtbare Autorität. Und die ist doppelt gefährlich. Die unsichtbare Autorität ist die Wissenschaft, das ist die Gesundheit, das ist die öffentliche Meinung, das sind die Nachrichten, das sind die Medien, das ist die Werbung. Und jetzt ist das so. Die unsichtbare Autorität, die verlangt nur das Selbstverständliche von dir.
Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt als Comedian, keine Ahnung, im Zug rülpse und einer filmt das, dann geht das Ding viral. Das will mir zeigen, alter Raft, ich komm zurück ins System. Hör auf mit dem Shit.
Ich würde es feiern.
Ein paar würden es feiern. Kommt drauf an, was für ein Künstler du bist. Wenn du jetzt politisches Kabarett machst, verlierst du ein paar Follower.
Ach, why not?
Why not? Okay. So.
Ich höre mit diesem Comedian nicht mehr an, er rülpst in den Zug. Ich will mir das zu primitiv, ich will das nicht.
Und was noch Eigenschaft ist von der unsichtbaren Autorität ist, sie übt keinen Druck aus. Aber sie ist gefährlich, weil du den Befehl nicht kommen siehst.
Mhm.
Wenn du einen Befehl kommen siehst, kannst du dich dagegen wehren. Aber wie kannst du dich gegen etwas wehren, das gar nicht da ist? Verstehst du? So.
Beziehungsweise, dass du nicht siehst. Da ist es ja.
Genau, da ist es, aber du siehst es nicht. Du wirst befeuert, aber du weißt nicht, woher die Schüsse kommen.
Mhm.
Und genau, das ist eigentlich die moderne Autorität, so hier bei uns in Westeuropa. So, aber wir sind einen Schritt weiterentwickelt, weil wir haben das Autokratische besiegt und wir verfügen jetzt über einen ausgeprägten Willen und ein ausgeprägtes Gewissen. Das siehst du ja, LGBTQ und die ganze Gleichberechtigungssache und so weiter, was an sich auch insgesamt traurig ist, weil...
Wieso?
Weil so wie wir hier ticken in Westeuropa, ist das nur ein Drittel der Welt. Zwei Drittel der ganzen Welt sind Diktaturen.
Das ist krass, ne?
Zwei Drittel der Welt sind autoritäre Herrschaften.
Oder teilweise auch unter dem Deckmantel von Demokratie, ne?
Genau, so wie Russland zum Beispiel. Genau. Dazu komme ich später noch. Diktatoren werden oft demokratisch gewählt und dann schaffen sie die Demokratie ab. Also später dazu. Aber ja, wir sind eigentlich, sind nicht die Bubble, diese Diktatoren, sondern wir sind die Bubble. Die denken, die zwei Drittel der Welt denkt, wir sind im Arsch, wir sind nicht ganz dicht. Weißt du?
Ja, es hat ja schon auch viel mit Brainwashing zu tun.
Natürlich,
also wenn du es nicht anders kennst, ist ja klar. Aber
natürlich, ich rede gerade einfach aus der Sicht von diesen, ich nenne sie die Bubble, wir sind die, die langsam aufwachen und uns entwickeln und so weiter und so weiter. Du erkennst auch den Vorteil der Demokratien. Demokratische Länder verfügen oft über Reichtum, weil sie in der Lage sind, mit zu verhandeln und sich zu verändern und sich zu entwickeln, während Autokratien, die sind immer von Armut geprägt, es sei denn, du hast dein Land irgendwo dort, wo eine fette Ölquelle ist oder so, wie jetzt Russland sie hat, aber alle anderen, die sind überwiegend arm, die sind im Arsch. Und auch da merkst du, die negative Autorität, sie bereichern sich auf Kosten des Volks. So die Oligarchen und die ganzen, die pumpen das Volk aus, um selber reich zu werden. Das ist so die negative Autorität. So. Du darfst wieder.
Ich wollte gerade fragen, also ich kann ich den Raum verlassen, dann kannst du mit den Leuten...
Sorry, ich war im Flow.
Ist völlig okay. Mir fällt gerade ein Zitat von Albert Einstein tatsächlich ein, weil er hat unter anderem, also ich kenne mich nicht zu gut mit ihm aus, ich weiß aber, dass er unter anderem sich dafür auch so ein bisschen eingesetzt hat und auch zeigen wollte, dass, beziehungsweise er wollte zeigen, dass in der Wissenschaft, ich hole mal anders aus.
Okay.
Man hat ja in der Wissenschaft, ist es ja eigentlich typisch, dass du eine These aufstellst, Und dann machst du mehrere Versuche, um diese These entweder zu beweisen oder zu widerlegen. Oder eine Theorie. Und wenn du diese Theorie belegt hast, dann gilt sie als gültig oder bewiesen. So. Er sagt aber, dass es neben uns Menschen noch eine absolute Wahrheit gibt. Das heißt, alles, was wir ja sehen, ist eine subjektive Wahrheit. Sei es subjektiv von einer einzelnen Person, sei es subjektiv von einer Stadt, von einem Dorf, von einem ganzen Volk, von einer Religion, von einer Gruppe wie zum Beispiel nur von Frauen. Ist es eine Wahrheit, die nur Männer sehen? Ist es eine Wahrheit, die nur Kinder sehen? Wie auch immer. Es gibt verschiedene Wahrheiten. Aber er sagt, wenn man all das wegnimmt, alle menschlichen Wahrheiten, gibt es eine absolute weltliche Wahrheit. Und das, dann kannst du ja quasi nicht ausschließen, dass, oder kannst du ja nicht sagen, ich habe jetzt hier eine These und ich muss die beweisen, weil auch die Art und Weise, wie du das beweisen möchtest, die Versuche, die du durchführst, sind auch wieder subjektiv. Und er sagt, man sagt, dass er auch so die Relativitätstheorie aufgestellt hat. Viele kritisieren das ja, weil die sagen, er hat keine Versuche durchgeführt, es gibt keine richtigen Beweise dafür, bla 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 bla. Aber er sagt, wenn man davon ausgeht, dass daneben eine absolute Wahrheit besteht, dann kann diese Theorie ja richtig sein. Die muss ja nicht durch mein subjektives Empfinden oder durch meine Sicht getrübt werden. Diese Theorie kann stimmen. So. Und deswegen, beruhend auf dem Ganzen, hat er mal in einem Brief an einen Kollegen geschrieben, das war 1901, sagte er, Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit. Mit Autoritätsdusel meint er dieser blinde Glaube, dieser blinde Vertrauen an eine Autoritätsperson. So. Und das ist nämlich genau das, weil ich habe mir, als ich das gelesen habe, nämlich die Frage auch gestellt, ist Autorität denn prinzipiell gut? Das weiß ich nicht. Du hast jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten gelesen, aber das sind ja wirklich nur positiv und nur negativ. Ja. Wenn man aber jetzt Führungspersonen ansieht, ne, sei es jetzt Merkel oder Joe Biden, wie auch immer, da ist es ja vieles vermischt. Die haben ja sicherlich einige gute Eigenschaften, einige gute Autorität oder Eigenschaften als autoritäre Person, aber da sind auch einige negative dabei. Ja. Du hast ja diese krassen Kontraste nicht.
Ja.
Aber ist denn prinzipiell Autorität was Gutes? Brauchen wir die? Und auch mit dieser Frage, ne, die er stellt oder die er damit impliziert, ist denn damit die absolute Wahrheit gefährdet? Können wir überhaupt Wahrheit erkennen, wenn da eine Autoritätsperson ist, durch die alles getrübt wird? Weil auch eine Autoritätsperson, wenn wir der jetzt blind glauben und vertrauen, ist ja unsere Sicht der Wahrheit durch deren Sicht der Wahrheit getrübt. Wir können dann ja gar keine absolute Wahrheit erkennen.
Könnte gefährlich werden, ja.
Ja, das meine ich. Absolut. Also das fand ich eine spannende Frage. Einfach, du kannst ja als Autorität, du kannst als Person generell ja schon die absolute Wahrheit nicht sehen. Aber je mehr Autoritäten ich über mir habe oder Personen ich als Autoritäten anerkenne, desto weiter entfernt bin ich ja von der Wahrheit.
Das ist ja das Geile an der Demokratie, dass da jeder Sender seine eigene Scheiße fabriziert und du irgendwann nicht mehr weißt, was du glauben sollst.
Das ist nämlich genau das und das impliziert ja super viel, was du ja schon auch gesagt hast. Zum einen nämlich, dass wir hier in der westlichen Welt, wo wir auch diese Freiheit haben, ne, du kannst selber denken, du bist jetzt nicht zu krass gebrainwashed, natürlich beeinflussen dich die Medien und alles, ne, aber du hast ja trotzdem mehr Freiheiten, dir eigene Meinungen zu bilden und alles und du wirst deine eigene Autorität. Ja. Das impliziert ja dieser ganze Satz mit drin. Du kannst ja nur, je mehr äußere Autoritäten ich ablege und meiner eigenen Autorität beziehungsweise meinem eigenen Kopf mehr vertraue, desto mehr Wahrheit kann ich ja erkennen, aber auch da muss ich ja
ja, du musst da hinkommen. Muss ja
ganz dicht sein, also.
Ja. Yeah. Eben, du musst so, ja völlig ja gesund Ding. Und voller Liebe gezeugt und großgezogen
auch da werden. Da stellt sich wieder die Frage, wenn du keine absolute Wahrheit kennst, wer ist denn krank und wer ist gesund? Das schweift ja total ab.
Total.
Aber ich finde, dieser eine Satz, den er geschrieben hat, der impliziert so viel. Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit.
Ja, das ist es. Aber er redet ja auch hier von Dusel. Das ist ja wie zu viel Autorität, so wie ich das verstehe.
Nee, mit Dusel meint er ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein altes Wort ist oder so. Für mich ist Dusel, heißt ja Dusel gehabt, Glück gehabt. So, das ist so okay. Zufall, Dusel, so nach dem Motto. Aber ich muss auch eine Weile recherchieren. Das bedeutet einfach dieser blinde Glaube, ohne die Autoritätsperson und deren Worte, Taten, wie auch immer, zu hinterfragen.
Ja, das ist,
Und das ist ja auch eine krasse Form von Diktatur. Wenn du zum Beispiel Nordkorea mal anguckst, ich weiß nicht, ob da so viele Leute hinterfragen, was der Schwachkopf da eigentlich macht.
Aber es ist nicht viel Spielraum, du hast ja keinen Zugang zu irgendwelchen Infos und Medien. Außer den Shit, den sie selber ausstrahlen.
Nee, aber guck mal, in was für einer Welt die leben. Mhm. Also die sehen ja überhaupt, die sind ja so abgeschottet, dass die Wahrheit, was hier draußen passiert, die kriegen das ja gar nicht mit.
Nee, die sind voll im Arsch.
Das ist ja komplett hinüber
dort. Das ist übel.
Das ist ja eine wirklich harte Form von diesem, wie Einstein sagt, Autoritätsdusel. Das ist ja absolut blindes Vertrauen da drin.
Ich glaube, es geht auch gar nicht mehr schlimmer. Ich glaube, es ist die schlimmste Diktatur der Welt.
Kann gut sein. Das weiß ich nicht. Ich glaube, schlimm ist ja auch relativ.
Schlimm ist relativ, aber ich glaube, das ist echt, also wenn du da die Berichte liest und die Bücher, wenn mal sowas durchsickert, die Leute, die es schaffen, da rauszukommen.
Ja.
Es ist schon heftig, Mann. Das ist eigentlich Drittes Reich mit anderer Flagge. Es ist schon übel.
Ja.
Es ist, ich habe noch was.
Okay.
Hast du noch was?
Nee, eigentlich nur, dass ja die Konsequenz daraus dann sein muss, dass das Vertrauen, das du in eine Autorität empfindest, erstmal hinterfragt werden muss. Und wenn du dieses Vertrauen für dich logisch begründen kannst und als gut empfindest, dann solltest du eigentlich diese Person überhaupt erst als Autorität akzeptieren. Also jede Person, mit der du in, wie ich das vorhin genannt habe, in eine Autoritätsbeziehung trittst, ne? Sprich, du bist der Unterlegene und die andere Person ist die Autorität. Eigentlich solltest du so weit mitdenken, dass du dein Vertrauen in diese Person erstmal hinterfragst.
Deswegen sagt man ja immer, nimm dich in Acht vor Leuten, die du bewunderst.
Genau.
Die sind die gefährlichsten überhaupt. Genau. Ja, das ist krass.
Aber auch andersrum, ne? Also man wird ja schnell, wenn man von vielen Leuten bewundert wird, kann das ja auch schnell ins Negative und Toxische abdriften. Weil es ist natürlich immer schön, wenn Leute dich bewundern und dir Komplimente machen und sagen, ich will von dir lernen und bla bla bla. So. Ich weiß nicht, ob jeder von uns wirklich zu 1000% ein so reines Herz hat, dass er nicht in irgendeiner Form diese Rolle als Autorität mal ausnutzt.
Keine Ahnung, ne?
Ich weiß nicht, ob wir da komplett rein sind. Ich weiß gar nicht, ob der Mensch sowas kann.
Ich glaube, man kann das schon. Ich glaube, du musst einfach rechtzeitig erkennen, wann du ihm nichts mehr geben kannst, dieser Person.
Aber dazu gehört so viel Selbstreflexion.
Und Erfahrung.
Und Erfahrung auch.
Und Erfahrung.
Ne?
Autorität bedeutet auch erfahren.
Ja.
Das ist,
und Intelligenz, denke ich auch.
Auf jeden Fall.
Sei das jetzt eine, sag ich mal, angeborene Intelligenz, ne? Also deine Gene, die dir diese Intelligenz schenken, oder sei es auch ein Allgemeinwissen oder ein Erfahrungsschatz. Genau auch.
Die müssen dich irgendwann sagen, so, das war's, du kommst nicht mehr, wir sind
genau,
durch.
Genau, und sollten nicht auf dein zum Beispiel Geld aus sein. Du sagst, ne, wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit, das von der Krankenkasse bezahlen zu lassen, aber wenn du das selber bezahlst, klar, sollte ein Therapeut so professionell sein und sagen, ja, ich weiß, diese Person sieht mich als Autorität, weil ich dieser Person oder diesem Patienten die Sorgen abnehme und mit denen drüber spreche und ich kann denen Dinge erzählen, die vielleicht noch nicht wissen, weil ich das studiert habe, aber ich sollte auch so selbstreflektiert und selbstlos sein, dass ich sagen kann, du, das nächste Woche ist deine letzte Stunde, du bist fertig, du bist soweit, du kannst gehen.
Ja, ganz genau, weil diese Trennung erzeugt ja auch immer eine gewisse Form von Liebeskummer.
Mit Sicherheit.
Und
bei beiden wahrscheinlich, klar.
Ich hab hier noch den autoritären Charakter seziert.
Okay.
Des Negativ-Autoritären. Und zwar, bei ihm dreht sich alles um Macht. Also für ihn spaltet sich die Menschheit in die Mächtigen und die Machtlosen.
Ja.
Sonst gibt's nichts. Das heißt, Macht fasziniert ihn. Und er verachtet auch Machtlose. Und so entsteht auch zum Beispiel Rassismus. Ja? Er sieht zum Beispiel nicht, okay, dieses Volk ist schwarz, wir sind die Weißen, sondern er spaltet sie in die Machtlosen und die Mächtigen. Und so entsteht eine Verachtung anderen Nationen gegenüber. Oder auch eine Verachtung Frauen gegenüber, wenn jetzt der Mann die Autoritätsperson ist. Ja, die Frauen, die sind mir unterlegen, die sind die Machtlosen, deswegen hasse ich sie.
Ist das wirklich so
einfach? Nein, das ist nicht die Ursache. Es ist nur ein Teil davon.
Ja.
Ich sag nur, wie Sexismus und Rassismus auch entstehen kann, aber das ist nur ein Punkt von 1000.
Okay.
Nur bezogen auf Autoritätspersonen.
Okay. Ja, ja.
Genau, Autoritätspersonen sind an sich nicht rassistisch oder sexistisch, sondern sie sehen das nicht, sie sehen Kultur nicht, sie sehen Geschlechter nicht, sie sehen nur, ist er mächtig oder nicht. Wenn er es nicht ist, verachte ich ihn.
Okay.
Und dann steckt er dich in so eine Schublade.
Okay. Mhm.
Genau. Autoritätspersonen an sich sind auch beeindruckend für einfache Menschen, weil sie immer den Eindruck wiedergeben, sie würden um ihre Freiheit kämpfen, aber eigentlich sind es nur Rebellen, sie trotzen nur. Sie werden immer trotzen, sie werden immer eine neue Autorität, eine mächtigere finden, gegen die sie trotzen können. Das siehst du im Zweiten Weltkrieg, das siehst du in anderen autoritären Staaten, die fangen mit kleinen Nachbarländern an und dann wird es immer größer und eskaliert mehr und mehr und mehr, weil sie das immer diesen Trigger in sich haben werden. Sie sind keine Revolutionäre, sie sind immer nur Rebellen, nichts anderes. Ja. Und das jetzt wird's interessant, wie sie leben. Sie lieben Lebensbedingungen, die ihre Freiheit einschränken.
Wieso?
Ich habe keine Ahnung. Weil sie sich... Nee, doch, ich weiß es. Also, sie lieben das Schicksal. Sie sehen das Schicksal als eine höhere Macht, zum Beispiel der Soldat. Für ihn ist das Schicksal oder die Gotteskraft die Laune des Krieges. Mhm. Für einen Geschäftsmann ist es das ökonomische System. Und Wirtschaftskrisen sind für ihn keine Phänomene, sondern eine höhere Macht. Man kann nichts dagegen tun. So quasi das Schicksal ist für die ein Naturgesetz. Es ist halt so. Fertig. Das ist und auch ein Symptom für autoritäre Leute ist, sie verehren die Vergangenheit. Die hängen voll dran. Da siehst du Putin, der immer nur von der Sowjetunion redet und Hitler von früher. Und
aber woher kommt das denn? Was ist? Warum hängen die an der Vergangenheit? Was ist das? Ist das eine Art Bestechung? So nach dem Motto, das hat früher schon funktioniert. Wir müssen an diesen Normen und Werten festhalten. Woher kommt das denn?
Ja, sie sind sehr konservativ und Entwicklung bedeutet Freiheit. Bedeutet.
Und das wollen sie für die Leute nicht. Freiheit.
Okay, ganz genau, sonst verlieren sie ihre Position. Aha. Genau, zum Beispiel Religion ist Sadomasochismus, das ist autoritär. Das heißt, wenn du eine Sünde begangen hast, so klein sie auch ist, du musst erstmal beichten, du musst um Verzeihung bitten und diese Dinge, das ist pure Unterwerfung. Das ist eigentlich sadomasochistisch, so die klassische Religion. Und für autoritäre Leute wird alles von höheren Mächten gesteuert. Wie gesagt, das muss nicht nur Gott sein, das kann der Krieg sein, das ist, sie geben allen die Schuld, nur sich nicht. So ist das Leben, so ist das Schicksal. So, und wenn zum Beispiel sie andere Autoritäten bewundern, sobald diese Autorität Schwäche zeigt, werden sie von anderen Autoritäten sofort gehasst. So, das ist deren Leben. Und was die auch gern tun, ist, sie suchen sich einen Helfer. So, wie kann ich das sagen? Sie suchen sich etwas im Namen, wofür sie kämpfen können oder für was sie leben können. Zum Beispiel ein Beziehungspartner, der sie unterdrückt und basht oder im Namen der Religion oder so. Weil wenn sie sich an dieser Kraft anlehnen, das gibt ihnen Kraft, aber der Preis dafür ist, dass sie masochistisch gedemütigt werden. Ja.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also, ich keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
So, okay, gehen wir zurück auf den Alltag. Jetzt schweifen wir ab. So, was ist die Folge davon, wenn deine Eltern krankhafte Autoritäten sind? Das Kind ist irgendwann nicht mehr in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen. Und sie sucht sich dann als Erwachsener, sucht sich dann eben diese Wesen, diese Helferwesen, wie ich vorhin gesagt habe. Das kann der Ehepartner sein, das kann der Lehrer sein, das kann eine Religion sein, etwas, wovon du komplett abhängig wirst und du alle Entscheidungen abhängig von dieser Person machst. Manche bleiben weiterhin bei den Eltern, bis sie 80 sind. Und das Problem...
Weil dann die Eltern auch noch leben, genau. Okay.
Bis die Eltern 80 sind, okay. Ja. Das Problem ist, warum machen sie das? Weil durch die... Wenn du autoritäre Eltern hast... Sie hassen Spontanität. Sie versuchen, sie dir zu rauben, indem sie dich unterdrücken. Und dadurch wirst du so erzogen, dass sobald ein Hauch an Spontanität in dir hochkommt, du Todesangst bekommst. Und deswegen suchst du eine Person, die dich leitet und lenkt. Würdest du sagen, deine Eltern sind solche Autoritäten? Wo würdest du sie da einordnen?
In welche genau, wo, was?
Na, würdest du deine Eltern als negative Autoritäten beschreiben? Eine Autoritätsperson sind sie ja für dich, so oder so, oder waren es. Ob
du ich glaube, dass es irgendwann gekippt ist und ich kann mir vorstellen, dass das in entweder einer stärkeren oder auch in einer schwächeren Form in sehr vielen Familien passiert, weil gerade in dem Moment, wo Kinder oder dann Jugendliche anfangen, wie du vorhin beschrieben hast, im Kopf ihre eigene Autorität zu werden und Dinge zu hinterfragen oder auch im Außen anzufangen, Autoritäten zu suchen, dann kommen die Eltern auf einmal ins Schwitzen, weil das ist genau, was du gesagt hast. Eltern haben ja Angst vor Spontanität oder haben generell Angst. Autoritäre Eltern haben aber Angst, dass das Kind sich irgendwann draußen frei bewegt und vielleicht auf jemanden anderes mehr hört als auf sie. Und ich glaube, ich finde, das ist ein wichtiger Prozess für Kinder, ein Loslösungsprozess, A, seine eigene Autorität zu werden und B, sich draußen die richtigen Autoritäten zu suchen, die diese Person selber auch braucht. Und die Eltern müssen aber lernen, diese Rolle wieder abzulegen. Das heißt, eigentlich müssen beide aus dieser Autoritätsbeziehung wieder austreten. Die müssen die auflösen. Und dann muss eine ganz neue Beziehung entstehen. Und eigentlich müssen Eltern auch da akzeptieren können, dass auch mal das Kind die Autorität ist. Dass das Kind, weißt, wenn Beispiel, mal ein drastisches, aber glaube ich ein sehr anschauliches Beispiel. Die Mutter ist jetzt super alt, ist jetzt irgendwie Anfang 80, ist pflegebedürftig und man guckt jetzt als Sohn zum Beispiel nach einem Platz im Pflegeheim. So, weil jetzt, nehme ich mal an, ich bin die ältere Dame, ich bin ja jetzt auf meinen Sohn angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass er mir das wahrscheinlich zahlt, weil ich nicht genügend Rente bekomme oder wie auch immer. Ich bin darauf angewiesen, dass
ist auch laut Gesetz, ist das seine Pflicht.
Ja, das auch, klar. Aber ne, ich bin ja komplett von ihm abhängig und ich muss ihm vertrauen können, dass er mir einen Platz in einem guten Pflegeheim sucht, in dem man gut mit mir umgeht, in dem Hygienestandards eingehalten, bla 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 und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment muss ich akzeptieren, dass in dieser Autoritätsbeziehung jetzt nicht mehr ich die Autorität bin. Als Mutter, sondern mein Kind.
Definitiv.
Und das können viele einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass es, wie gesagt, entweder in stärkerer oder milderer Form als bei mir, bei allen, gerade an dem Punkt, wo Kinder sich selbstständig machen, nicht beruflich, sondern generell, dass da bei Eltern oft diese negative Autorität durchkommt.
Es ist interessant.
Weil man krallt, weißt du, man will die festkrallen.
Es ist interessant, woran ich manchmal merke, dass jemand autoritär tickt, ist, wenn du keine Kinder zeugst, sagen diese Leute, dann wirst du im Alter sehr einsam sein.
Ja.
Das heißt, die gehen davon aus, dass die Kinder mir am Arsch hängen, bis ich alt bin. Anstatt, dass die eigentlich haben die, deine Aufgabe ist es, klar, du kannst sie als Freunde haben, ihr könnt euch super verstehen, aber deine primäre Aufgabe ist, sie großzuziehen und dann
sie gehen zu lassen.
Ganz genau. Und diese Leute gehen davon aus, du hast sie ständig um dich, du kontrollierst sie, du. Weißt du?
Ja, ja.
So verstehe ich das zum Beispiel, so höre ich das raus. Können wir?
Da ist ja auch eine eigene Unfähigkeit spielt da ja mit. Die eigene Unfähigkeit, sich, sage ich mal, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Oft, es gibt ja sehr, sehr häufig immer noch dieses Problem, dass, das tritt einfach auch mehr bei Frauen auf, Frauen, die sehr viele Jahre lang zu Hause waren und die Kinder hauptsächlich sich auf die Kindererziehung konzentriert haben und sehr lange nicht gearbeitet haben und dann später auch vielleicht nach den Kindern auch nicht wieder ins Berufsleben einsteigen, die sind so sehr auf die Kids fokussiert, dass wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist der komplette Lebensinhalt weg. Mhm. Das heißt, es ist schon fast existenzbedrohend oder bedrohlich. Ja, wenn die Kinder weg sind, was hab ich denn dann noch? Nichts mehr wert.
Ja.
Man braucht mich nicht. Und klar, viele fangen dann an, sich neu zu entdecken oder sagen, geil, ich habe jetzt eine neu gefundene Freiheit, ich kann jetzt wieder reisen, ich kann diesmal. Ne? Aber andere fallen auch in ein totales Loch. Und dass dann da dieses schon kranke Bedürfnis da ist, so die Kinder wieder zu kontrollieren oder denen einzureden, nein, du kannst nicht weit wegziehen, du musst bei mir in der Nähe bleiben, du brauchst deine Eltern, bla bla bla. Ich glaube, dass das wirklich bei denen so richtig durchschießt, diese Angst.
Das ist interessant, was du gerade erzählst, weil autoritäre Personen haben extrem Angst vorm Alleinsein. Sie beziehen immer Kraft, wie ich vorhin sagte, durch ein Helferwesen. Also sei es das Kind, sei es der Partner, sei es irgendein Schüler. Sie können alleine mit sich nicht klarkommen.
Ja.
Und sie haben immer dieses Helferwesen und haben diese Erwartung an das Leben. Und dieses Helferwesen soll diese Erwartung erfüllen. So, so wie zum Beispiel die Eltern erwarten, dass du verwirklichst, was sie nicht gebacken gekriegt haben.
Ja.
Und das ist es. Autoritäten können sich selbst selten verwirklichen. Die kriegen das nicht hin, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Person zur Geltung zu bringen.
Das heißt, dadurch, dass sie auch ihre eigene Autorität nicht also ihre eigenen Träume nicht verwirklichen können, zwingen sie die anderen in die Rolle der Unterlegenen und erzwingen damit eine Autoritätsbeziehung.
Ganz genau.
Also das ist ja eigentlich eines der Grundmerkmale von einer negativen Autorität, ne?
Das Krasse ist auch, wenn die merken, dass sie abhängig von dir sind. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den alleinerziehenden Vater, okay? Der ist abhängig von dir als Tochter, weil er denkt, boah, fuck, ich habe niemanden und so weiter. Weil, habe ich gerade aufgezählt. Sobald er erkennt, dass er von dem Unterlegenen abhängig ist, fängt er an, ihn zu hassen, aber kann ihn auch gleichzeitig nicht gehen lassen.
Ja.
Und dann entsteht eine höllisch toxische Beziehung.
Also kann man eigentlich, was das jetzt gerade betrifft, zusammenfassend auch sagen oder den Schluss daraus ziehen, Autorität ist ja eigentlich keine Eigenschaft, Autorität ist eine Beziehung.
Eine Beziehung?
Es ist ja nicht, es ist,
ja,
dieses Jahr allein schon, das habe ich ja vorhin das Beispiel genannt, nicht eine Person ist ja für alle die gleiche Autorität, so wie mit den Lehrern, ne? Der Lehrer kann für ein Drittel der Klasse eine Autorität sein, aber für den Rest nicht.
Ja, du hast recht.
Das bedeutet, der Lehrer hat nicht die Grundeigenschaft, er ist eine Autoritätsperson.
Ganz genau.
Sondern es ist eine Beziehung, es ist keine Eigenschaft.
Oder jemand, der dich drangsaliert und ich sehe den, diese Person, denk, was, vor dem Lappen hast du Angst? Das ist ja auch wieder subjektiv, weißt du?
Total.
Ja.
Und was ich auch spannend finde, ich glaube nämlich, dass sich in den letzten paar hundert Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten haben sich Verhältnisse zu autoritären Personen total verändert. Weil dadurch, dass, finde ich, in der heutigen Welt, uns, vor allem in der westlichen Welt, wird uns ja immer, man bekommt mehr Ansehen, je selbstständiger man ist.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich eine Autoritätsperson vor mir habe oder jemanden als eine Autorität anerkenne, auch unwillentlich anerkennen muss, muss ich mir quasi eine gewisse Abhängigkeit und auch eine Unfähigkeit eingestehen. Wenn ich eine Autorität brauche, heißt es ja, dass ich in einem gewissen Bereich etwas nicht kann.
Nicht gut genug
kann. Oder nicht gut genug kann.
Ja.
Und ich glaube, das wollen viele auch nicht. Das ist auch generell ein ziemliches Ego-Problem.
Ja, das ist möglich. Ja, und deswegen verwirklichen sich Autoritäten nicht, meinst du?
Unter anderem, ja.
Aber wir haben ja noch diese toxische Autoritäten, die es ja lieben, sich zu unterwerfen. Die lieben es, die sind ja sadomasochistisch veranlagt. Sie wollen unterwerfen, aber sie möchten auch unterworfen werden.
Aber das finde ich interessant. Warum wollen die unterworfen werden? Ist das, weil, also,
naja.
Ich kenne den psychologischen Hintergrund von einer sadomasochistischen Beziehung.
Erzähl mal.
Im Prinzip sind eigentlich kommt das ja unter anderem auch aus dem sexuellen oder erotischen Bereich. Ne? Du hast ja diese Sexpraktik von Sadomasochismus. So. Der eine ist der Master und der andere ist der Sklave. So. Und bei vielen sorgt das für eine gewisse Erregung. So. Viele stehen da ja drauf. Egal, ob die der sage ich in dem Fall jetzt der Sklave sind oder der Master, die stehen halt da drauf und das erregt die sexuell, körperlich, so wie auch immer. Das Problem ist aber, wenn du zum Beispiel seit 30, 40 Jahren in einer sadomasochistischen Beziehung oder sogar Ehe lebst, dann wird das Teil deiner Persönlichkeit. Und du bist so sehr davon abhängig, zum Beispiel als Masochist von deinem, Entschuldigung, ich musste rülpsen, ich hatte Cola getrunken, excuse me.
Ich wisch kurz die Kotzenschäckchen weg.
Ich wollte gerade klug klingen und dann kam mir ein Rülps hoch. Forget it. My brain has shut off.
Okay. Komm, hol noch alles raus.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Achso, genau. Wenn das nämlich so viele Jahre geht, dann wird das schon Teil deiner Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine masochistische Persönlichkeit bin, ich bin so sehr davon abhängig, dass mein Partner mich nonstop niedermacht. Und auch wenn alle drumherum dir nonstop sagen, ey, du musst da raus, guck mal, wie der mit dir umgeht, ist ja furchtbar, geh da raus, musst dich scheiden lassen, wie auch immer. Du kannst nicht. Weil du definierst deine komplette Persönlichkeit und vor allem auch dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen daraus.
Und es erzeugt auch eine Lust, ne?
Und andersrum ist es genau, ja genau, es ist eine Lust, es ist eine permanente Lust. Das heißt, aus dieser Sexpraktik wird eine permanente Befriedigung, die muss ja auch nicht immer nur sexuell sein. Es wird eine permanente, eine Genugtuung.
Also quasi sadomasochistisch, es reicht, wenn du heimkommst und ich sag dir schon, du hast die Schuhe nicht weggeräumt, du Versager, wo warst du wieder den ganzen Tag?
Ja, ich glaube, dass es schon mehr ist als dieses, du hast die Schuhe nicht weggeräumt.
Aber
es ist
mit so einem Ton, eine gewisse mit so einem Kontrolle. Ekel.
Und das Interessante ist, ich fand es auch spannend, dass du vorhin sadomasochistische Persönlichkeit gesagt hast, weil in beiden Teilen oder in beiden Personen spielen sich immer beide Anteile wieder. Eine Person, die in einer privaten Beziehung oder in der Ehe masochistisch veranlagt ist, lebt ihren Sadismus zum Beispiel im Beruf aus.
Mhm.
Andersrum ist es so, eine Person, die in der Ehe sadistisch ist und den Partner immer runtermacht, wird draußen nonstop niedergemacht.
Ist eine Witzfigur.
Das sind Leute, das ist eine Witzfigur, ist eine Person, die von Leuten überhaupt nicht mehr respektiert oder geachtet wird, gar nichts mehr. Und deswegen ist es immer beide Anteile in beiden drin.
Ich habe eine Ergänzung.
Ja.
Und zwar, wo das herkommt, diese Sadomaso-Dingsbums. Und zwar, das kommt ja früher. Das ist nicht so, dass du einen Partner triffst, der sagt, ja, du bist ein Stück Scheiße, gibt dir 4 Arschtritte und denkst, es hat was.
Bitte mehr.
Nee, das fängt ja mit den Eltern an. Die unterwerfen dich, die sind die Autoritäten. Und jetzt ist ja die Sache die. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich komme heim, so, hey Mama, guck mal, ich habe eine 1 in Mathe. Sie erschreckt sich, weil ich so laut geschrien habe. Sie schmiert mir eine und sagt, geh auf dein Zimmer. So, ich komme offen, bin in Liebe, ich freue mich. Was bekomme ich? Schmerz.
Ja.
Wenn ich jetzt aus dem Haus draußen bin, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, jeder sehnt sich danach, verliebt zu sein, niemand will einsam sein.
Und du verbindest aber Liebe jetzt mit Schmerz.
Ganz genau. Ja. Erst wenn ich jemanden habe, der mir dieselben Schmerzen zufügt wie meine Eltern, weil sie lieben mich ja, haben sie mal gesagt, lange her, aber sie haben es mal gesagt, erst dann weiß ich, die Person liebt mich und deswegen ziehst du solche an.
Ja, krass, ne?
Übel.
Glaubst du, dass innerhalb von einer Liebesbeziehung, dass es da auch autoritäre Rollen gibt?
Nicht in allen.
Weil ich kann mir vorstellen, dass in einer gesunden, also ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass du und ich eine gesunde Beziehung führen. Wir hoffen es, weil wir sind beide nicht ganz dicht, aber ich glaube, unsere Beziehung ist ganz okay.
Ja, ist schon cool. Ist schon okay. Ich glaube, wir wechseln diese Alpha-Rollen.
Genau, das wollte ich nämlich sagen, weil ich glaube, dass wir haben akzeptiert, dass jeder von uns in bestimmten Bereichen dem anderen vielleicht nur einen kleinen Ticken voraus ist.
Ja.
Aber, also, bei mir sind es ja mehrere Sachen. Ich bin ja in vielen voraus.
Ja, schminken und kochen. Und
auch.
Ja, da bist du voll das Alpha-Tier.
Ich wollte auch sagen, ich würde sagen, so in Lebenserfahrung, in Wissen.
Deine Socken stinken ein bisschen.
Ich weiß, ich hatte heute den ganzen Tag Theaterprobe.
Ich habe den Drang, mich zu verneigen, weil ich habe das noch nie so krass. Es haut schon rein.
Ja, mein Fuß ist auch direkt unter deiner Nase.
Das erklärt den Grund, warum ich vorhin so am Stück durchgeredet habe.
Musst du schnell hinter dich bringen.
Nein, ich war in Rage. Ich war voll.
Du wolltest ja direkt, als ich nach der Probe heimkam, wolltest du den Podcast aufnehmen. Ich wollte mich erst ausruhen, mich ein bisschen ausstinken und so weiter.
Ausstinken?
Ja.
Okay.
Und jetzt muffel ich
halt. Und wie läuft das? Hängst du dich ein bisschen über den Balkon?
Ja, so kurz, 10 Minuten über die Wäscheleine.
Zum Ausstinken.
Schatz, ich bin fertig, kannst mich holen. Okay. Oder hättest du mich, ja, keine Ahnung, aber ich hätte wenigstens meine Socken gewechselt. Das geht's halt. Das muss
nein,
halt
so, ist okay. Ich rede ja durch.
Aber, wir müssen jetzt noch Podcasts aufnehmen.
Bitte, wo waren wir stehen geblieben?
Das geht den Scheiß an.
Okay. Ich furz gleich ins Mikro.
Gott, wie kann ein Podcast, der solche wichtigen Themen behandelt, so abdriften?
Ich weiß, wo wir waren, dass unsere Beziehung gesund ist.
Ja, genau.
Da sind wir abgeschweift. Gott.
Ja,
gut.
Aber das habe ich doch vorhin gesagt.
Ja,
wir sind nicht ganz dicht, aber die Beziehung ist völlig okay.
Ist okay, finde ich auch.
Weil ich finde, du hast akzeptiert, dass ich dir einen Film überlegen bin.
Ja, total. Total. Ja.
Auch in dem Gestank.
Deutlich. Du bist eine Gottheit.
Siehst du? Willst du noch was dazu sagen? Mein Akku ist langsam leer.
Dein Akku ist leer? Okay, dann gehe ich noch den letzten Punkt durch.
Wir haben jetzt auch schon 52 Minuten gesprochen.
Ich mache das in...
Du willst jetzt diese 5 Word-Seiten...
7.
Nein, du hast 4 Seiten in Word getippt, die willst du jetzt noch zu
Ende
lesen.
Nein, es sind 2.
Es sind aber insgesamt 4.
Ja, aber guck mal, das geht schnell. Und zwar will ich erzählen...
Ich sehe hier ganz oft die Wörter
ich möchte,
Trump, Putin, Hitler. Jetzt, Leute, macht euch auf was gefasst.
Okay,
es kommen
also
richtig schöne Sachen jetzt.
Genau, wir singen jetzt ein Lied.
Putin, Trump und Hitler.
Also, wir haben ein Muster. Und zwar, wie Diktatoren ticken. Geht ganz schnell, okay?
No. Naja, ich muss mir das Lachen verkneifen.
Ja, lach ruhig, lach. Vielleicht ja, komm, lach.
Kurz an meinen Sorgen riechen, dann geht's mir besser.
Ich glaube auch. Ne?
Mach ruhig weiter.
Härter als Kaffee. Also, Diktatoren funktionieren immer so. Mhm. Die kommen aus dem Nichts. Ein neuer Mann. Es wird Zeit für Ordnung.
Das sind Zauberer dann auch Diktatoren?
Kommt drauf an, wie er tickt. Kommt okay. drauf an. Also wenn er sagt, Frodo, bück dich, kriegst jetzt einen Zauberstab in den Arsch, dann ist er der Autokrat.
Cool. Ja. Okay,
aber wenn Frodo sagt, nein, tschüss, ich gehe, dann ist das eher...
Ich habe nur mit diesem plötzlich Auftauchen.
Beziehung auf Augenhöhe. Also, Diktatoren entstehen, ein Typ wird gewählt aus dem Nichts. Und es ist meistens, was weiß ich, Stalin war Bankräuber, Hitler war ein gefloppter Künstler und Soldat, dieser Bolsonaro, dieser brasilianische Autokrat, der war Fallschirmjäger. Also die sind weit weg von dieser politischen, von dieser Szene.
Aber das sind ja auch die meisten Präsidenten und so. Also hier Ukraine, der war Comedian.
Ja,
also war kein
okay.
Diktator, weißt du?
Okay, warten wir da noch ab.
Okay. Oh.
Nein, nein, nein. Da will ich keine Spekulation. Okay, gut, gehen wir weiter. So, jetzt ist das so, die werden alle demokratisch gewählt und am Ende versuchen sie, die Demokratie zu stürzen. Und sie fangen dann auch an, das wahre Volk zu spalten, indem sie sagen, was weiß ich, nehmen wir mal Putin, der Russe und der Nicht-Russe. Nehmen wir Hitler, der Arier. Die fangen dann an, von irgendwelchen rassischen Ideologien zu reden. Nehmen wir mal China mit den, wie heißt die, Uiguren? Wie heißen die? Die da so, die, wie heißen die?
Gurken.
Gurken, nein, die, du weißt, was ich meine.
Nein.
Die mit dem, no.
Ich bin dumm und meine Füße stinken, ich weiß es
wie
nicht.
Wie heißt die Völkergruppe in China, die gejagt wird, mit denen Organhandel betrieben wird und sowas?
Organgurken, ich weiß
okay,
es nicht.
Okay, sure, egal.
Ich bin wirklich dumm, ich
das
weiß es
das
nicht.
Das macht nichts. Dumme Ehefrau, gehen wir weiter. So, wie geht's weiter?
Diese Socken verbrutzeln meine Intelligenz.
So, und dann fangen sie an, Desinformation zu kreieren, Verhaftungen und so weiter und so wenig öffentliche Gewalt wie möglich einzusetzen.
Ja.
Und was am Ende, was immer auf alle zutrifft, ist, also nochmal, sie kommen aus dem Nichts, sie werden demokratisch gewählt, sie schaffen Demokratie ab, sie dezimieren die Meinungsfreiheit, die Desinformation steigt, die Verhaftungen steigen und die Wirtschaft boomt bei denen. Und irgendwann fängt die Wirtschaft an zu sinken, immer. Am Ende kacken sie alle ab, sie halten es alle nicht lange durch. Und wenn das passiert, dann fangen sie an, von Nationalstolz zu reden.
Aber ist das nicht so die, also so der Lauf der Wirtschaft, dass sie mal hoch und tief sind?
Hochs und Tiefs, ja, aber bei denen sind die Tiefs meist so krass.
So hardcore,
zum Beispiel Stalin, der hat durch diese ganzen Zwangsarbeiter im Gulag, ist die Wirtschaft gestiegen, weil sie halt nonstop am Bauen waren.
Ah.
Und irgendwann ist die gesunken, weil irgendwann die Leute alle weggestorben sind.
Ja.
Und wenn sowas passiert, dann fangen sie an, von Nationalismus zu reden und von Stärke des Landes und wir sind die Besten, wir sind die Größten und jetzt, fuck, mit wem können wir uns vergleichen?
Mhm.
Nehmen wir ein Nachbarland und sagen, das sind Wichser, die eigentlich müssen wir uns mit denen vereinigen, aber da sind Rassisten, wir müssen was machen. Beispiel
okay.
Erdogan, die Kurden. Wen haben wir noch? Nordkorea will sich vereinigen mit Südkorea. Nehmen wir Russland und die Ukraine. Nehmen wir Hitler, der seine Tour durch Europa gestartet.
Ja.
Nehmen wir Mao, der Tübingen. Der nach Tibet
Mauer hat Tübingen eingenommen.
Ja.
Diese unglaublich krasse Stadt.
Diese verkackten Studenten wissen nicht, wo ihr Platz ist.
Tübingen.
Tibet.
Wie kommt man auf
Tibet? Ja, ich, genau.
Da leben auch so viele Mönche in
Tübingen. Und dann, ja, diese verkifften Studenten wirken auch wie Mönche. Und dann ist das so, die fangen Konflikte an, meistens gewinnen sie die, weil sie nicht riskante Kriege eingehen, aber das eskaliert immer weiter. Sie fangen dann immer größere Konflikte mit immer größeren Ländern an, weil sie in ihrer Autorität sich immer bedroht fühlen und sich einen immer mächtigeren Feind suchen, bis es dann kollabiert. Immer. Also das ist das Muster von Autokraten oder autoritären Charakteren im negativen Sinne, wenn sie an die Macht kommen.
Ich habe gerade festgestellt, dass in dem Wort kollabiert Bier drin ist.
Krass, Alter.
Gut, gell?
Ja, da ist auch Labor drin. Das heißt...
Nein, das ist kein Labor, das ist...
Kollaborieren.
Das ist... Du hast mir vor ein paar Jahren, sind wir mal an einem afrikanischen Restaurant vorbeigefahren.
Ja. Yeah.
Und du hast neben mir angefangen zu hören, so, in dem Wort Afrika ist das Wort Fick drin.
Ist auch.
Du bist bis heute davon überzeugt.
Bin ich auch.
Oder?
Das ist Schwäbisch für Afigo.
Ha ha ha. So. Oh mein Gott. Weißt du, was ich gerade merke? Ich glaube, bei uns im Haus ist der Hund unsere Autorität, weil sie hat nicht mitgekriegt, dass wir Zeitumstellung hatten. Die kriegt um 20 Uhr was zu essen.
Mhm.
Und jetzt ist nach der neuen Zeit 19 Uhr und die glotzt mich seit einer halben Stunde
an. Hab dir schon lange gesagt, wirf sie endlich weg.
Die, kann ich nicht, sie ist unser Herrscher.
Aber der muss geputscht werden.
Oh.
Mhm.
Und wer kommt dann an, die macht du oder was? Bist bescheuert.
Katze.
Du wirst den ganzen Tag nur gefurzt.
Und alles. Ja, und du musst tanzen zu meinem 14.
Lalala.
Nein, du singst.
Stalin, Putin und Hitler.
Das wird gut. Und ich furze dazu und du tanzt. Das wird Hammer. Das ist mein Traum von Macht.
Oh, richtig geil.
Mhm. Ja, dann, es ist nur noch ein Hund dazwischen. Ein Hund. Ich bin der Macht so nah. Es ist so geil.
Dann werde ich endlich First Lady. Furz Lady, genau.
Ja.
Ja. Also ich würde sagen, wir sind jetzt dem Ende nahe. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Wir sind jetzt bei fast einer Stunde.
Tschüss.
Ja, ich würde sagen, nächste Woche, ich habe nämlich einen interessanten Artikel gelesen über den Unterschied zwischen Schuld und Scham.
Ja, das
ist
nötig.
Darüber würde ich, ja, das habe ich dringend nötig. Mhm. Genauso wie eine Dusche, das ich jetzt auch machen werde. Und nächste Woche sprechen wir über Schuld und Scham. Was das jeweils mit uns macht und ja, der Hund fängt jetzt an zu weinen. Ich muss
Schämst du dich, weil du nackt duschst?
Nö, nee, überhaupt nicht. Ich würde mich schämen, wenn ich... Ich schäme mich ja nicht mal, weil du meine Stinkesocken riechst. Also vor dir schäme ich mich überhaupt nicht mehr.
Ja, weil du von mir einfach nicht so viel hältst.
Das kann auch sein,
wenn jetzt Henry Cavill hier sitzen würde.
Nee, von dem halte ich jetzt auch nichts mehr, weil er hat Witcher abgeblasen. Der macht da nicht mehr mit und hat sich für Superman entschieden.
Ja, aber zu Recht.
Ich halte gar nichts mehr.
Der hat denen gesagt, mach das so wie die Bücher und die sagt, okay.
Ist mir egal. Weißt du,
Er
hat mich sehr enttäuscht. Ich habe von Freunden zu meinem Geburtstag im August habe ich ein Puzzlegeschenk gekriegt, wo die drei Hauptfiguren, also auch Yennefer und Ciri aus der Serie, als Motiv da drauf sind. Ich will das Puzzle jetzt gar nicht mehr machen. Oha. Oder ich mache das ganze Puzzle und lasse Henrys Gesicht raus.
Oha, dann, ja. Und dann poste und verlinke das. Vielleicht gibt ihm das zu denken.
Genau.
Krass.
Ja.
Das ist
no Witcher, no Henry ist mein Hashtag.
Boah, heftig.
Na, aber ich schäme mich. Ich
wusste gar nicht, dass er so viel Macht über dich hat.
Nicht mehr.
Du hast die Schwäche in seiner Autorität erkannt.
Siehst du, ich vertraue ihm auch nicht mehr. Und ich habe keinen Respekt mehr vor ihm.
Wahnsinn. Hart, und jetzt wird aus Bewunderung Hass.
Ja, voll. Ja, eher leichte Verachtung.
Leichte Verachtung. Ich spüre schon den Hass. Du bist schon verletzt.
Ein bisschen, aber es wird ein paar Tage.
Früher wolltest du nur das Gesicht von Henry im Puzzle bauen, die anderen weglassen. Stimmt. Und jetzt guck,
wie sich das entwickelt hat. Was willst du machen?
Gar nichts.
Ja. Also ich gehe jetzt erstmal duschen.
Okay. Ja, und verbrenn die Socken. Es bringt nichts mehr, die zu waschen.
Leg ich unter dein Kopfkissen heute Nacht.
Krass.
Ja.
Das ist dann wirklich, als würde ich in der Schüssel voll Kaffeebohnen schlafen. Also so wach.
Kaffee würde besser riechen.
Aber ja, aber es hält mich.
Wachmache-Effekt.
Mhm.
Ja, krass.
Das ist krass.
Ja.
Sag tschüss.
Tschüss.
Prost. Okay.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.